In dem Roman wird ganz schön gebechert und geraucht. Naja, man nimmt, was man kriegt. Wir sind in Amsterdam 1945, der Krieg ist zu Ende. Die Menschen haben vieles nachzuholen und wollen wieder leben. Und es wird abgerechnet. Wer hat mit den Nazis kollaboriert? Offenbar auch der Maler van Alst. Er soll während der deutschen Besatzung an Göring an keinen geringeren als Hitlers engen Komplizen Hermann Göring, ein bisher unbekanntes Bild des holländischen Malers Vermeer, über Mittelsmänner verkauft haben. Ausgerechnet Vermeer. Seine Bilder aus dem 17. Jahrhundert werden als eine Art Nationalheiligtum verehrt. Einen Vermeer an den Obernazi Göring zu verkaufen, das ist Verrat an der Nation. Das Ganze ist nicht nur Romanstoff, sondern tatsächlich so passiert. Patrick von Odeyk hat die Hintergründe recherchiert.
Es gab einen Wettlauf zwischen Göring und Hitler. Wer hat schneller das schönere Museum? Hitler wollte eins in Linz bauen und Göring war viel schneller schon und hat ja Karinhall, seinen Wohnsitz an der Ostsee. Und das war auch schon ausgestattet mit einem Haufen Raubkunst, sehr viel aus Holland. Aber Hitler hatte schon zwei Vermeers. Und Göring hatte noch keinen. Die Nazis, die haben das meiste geklaut, ja. Aber dieses Bild konnte auch Göring nicht klauen, weil es quasi auf dem Kunstmarkt war. Es kann ja sein, dass dieses Vermeer-Bild zum Beispiel jetzt nicht aus einer jüdischen Sammlung, sondern aus einer arischen Sammlung ist.
So bezahlt Göring für das Bild Christus und die Ehebrecherin satte 1,75 Millionen Gulden. Aber als die Amerikaner nach dem Krieg Görings Kunstschatz beschlagnahmen, wird bald klar, das ist kein echter Vermeer. Die Spuren führen zum Maler, er hat noch mehrere Vermeers gefälscht, alle mit biblischen Motiven, die es vorher nicht gab. Und nicht nur Göring, sondern die ganze Kunstwelt, Museumsdirektorin und reichen Sammler getäuscht. Einige nennt Patrick von Odeyk in seinem Roman mit ihren echten Namen, zum Beispiel den Kunsthistoriker Bredius.
Bei Bredius und Dirk Hannemar, der Direktor in Rotterdam, der die erste Fälschung gekauft hat und wahnsinnig davon überzeugt war, und die ganzen reichen Sammler, die reingefallen sind, da habe ich lange überlegt, gebe ich denen jetzt auch einen neuen Namen. Dann habe ich mir gedacht, nein, weil die haben so wahnsinnig versagt. Es war die Gier nach diesem Bild und hat sie so getrieben, dass sie dieses Schlamassel angerichtet haben. Es ist einer der größten Skandale der Kunstgeschichte. Und da habe ich gedacht, nee, da nenne ich jetzt Ross und Reiter.
Die Geschichte fasziniert Patrick von Odeyk seit langem. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Kunstskandal, will erst eine Biografie über den genialen Fälscher schreiben, packt aber letztlich diese unglaubliche Geschichte, die man erfinden müsste, wenn sie nicht wahr wäre, in einen Roman. Vieles erfindet er natürlich neu, malt aus, dichtet dazu. Die Reporterin Meg zum Beispiel, die den Skandal aufdeckt, ist Fiktion. Aber erzählt wird fast immer entlang der Fakten. Zum Beispiel, wie der Maler technisch raffiniert die Bilder fälscht, alte Leinwände und Pinsel benutzt, die Farben wie Vermeer in seiner Zeit anrührt, Bleiweiß und Lapislazuli aufwendet, Leinöl und Veilchenöl. Wir tauchen ein in die Welt der Malkunst der Fälscherwerkstatt. Das ist alles spannend und einfach erzählt. Gleichzeitig wird in dem Buch die Nachkriegszeit in Holland lebendig. Thematisiert wird auch das Mitläufertum vieler Niederländer, die Deportation von Juden. Van Odeyk arbeitet dabei auch seine eigene Geschichte auf und ein bisschen mit ein. Er hat holländische Wurzeln und wächst in Ravensburg zweisprachig auf.
Meine Mutter hatte eine jüdische Freundin, Tante Blume, die hat in Holland überlebt, in verschiedenen Verstecken. Und die Geschichte, die ich da beschreibe, die kenne ich von ihr. Die ist irgendwann zu dem Arzt gegangen und der hat gesagt, ich kann jetzt nichts mehr machen, aber du kannst dir das Bein brechen. Dann hat die gesagt, wie das Bein brechen? Dann hat er gesagt, du steckst jetzt dein Bein hier ins Treppengeländer und ich schubst dich runter. Und mit dem gebrochenen Bein wirst du nicht deportiert. Das haben die gemacht. Das habe ich jetzt ins Buch eingebaut. Das sind Geschichten, die habe ich als Kind mitgekriegt, aber habe sie natürlich nicht verstanden.
Schon in Patrick von Odeyks Kindheit übrigens ist Vermeer präsent. Eine Reproduktion der kleinen Straße von Vermeer hängt im Wohnzimmer.
Es war eine Reproduktion und zwar von dem berühmten Gemälde von ihm, halt Stratje. Damit bin ich aufgewachsen und ich liebe ihn wirklich. Also er ist für mich einer der Größten. Er ist eigentlich der größte Maler.
Ob die Briefleserin in Blau oder Ansicht von Delft, es seien wunderbar zeitlos schöne Bilder, oft Alltagsszenen in magisches Licht getaucht, schwärmt der Autor und Kunstfreund. Umso merkwürdiger, dass die Vermeer-Fälschungen ab den 1930er Jahren nicht gleich als solche erkannt werden.
Wenn man die Bilder heute sieht, die sind so hässlich. Das ist so nicht Vermeer. das ist irgendwie 17. Jahrhundert mit Nazi-Ästhetik verbunden. Diese 30er-Jahre-Malerei, die gab es auch in Italien, die gab es auch in Frankreich. Diese etwas hölzernen Figuren, Kleider, die sie anhaben, sehen eigentlich eher aus, als ob man sie ihnen angeklebt hätte.
Aber die Kunstwelt will es einfach nicht sehen und rechnet regelrecht damit, dass Vermeer mehr Bilder gemalt haben muss, als bisher bekannt sind. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen, der Maler musste 11 Kinder ernähren.
Wir kennen alle die typischen Vermeer-Bilder, das Mädchen mit dem Perlenohrring oder die Milchmagd. Also in der Regel haben wir eine Frau, vielleicht noch einen Mann und ein kleines Format. Aber die Maler damals haben Geld bekommen für die Größe ihrer Bilder und für die Köpfe, die sie abbilden. Deswegen haben alle Maler, Rembrandt, Franz Hals, Jan Steen, haben große, meist biblische Motive gemalt, weil da kriegst du einen Haufen unter, oder? Am besten nimmst du das Abendmahl, da hast du gleich 12.
Die Erwartungshaltung, es müsste doch einfach mehr Vermeers geben, macht die Experten und Sammler blind und macht es dem Fälscher leicht. Das gleiche Schema funktioniert auch heute noch, glaubt Patrick van Odijk und verweist auf den genialen Fälscher des 21. Jahrhunderts, Wolfgang Beltracchi.
Es sind jede Menge da draußen auf dem Kunstmarkt, Fälscher und ganz wichtig ihre Vermittler, Auktionshäuser, die Galerien, die ihnen das dann abkaufen und die das dann quasi legalisieren, von denen wir noch gar nichts wissen, weil es funktioniert. Beltracchi hat ja genau die gleiche Masche gemacht. Deswegen zitiere ich ihn auch, ich habe dem Œuvre des Malers hinzugefügt, was dort hätte sein müssen.
So oder so, ob echte Kunst oder schöner Schein, van Odijks Unterhaltungsroman mit historischem Gerüst macht ungemein Lust auf wunderbare Gemälde, klassische Malerei und natürlich Vermeer. Man sollte unbedingt mal wieder ins Museum gehen.